SRF 1. Bar.
SRF 1.
Willkommen zum Zwischenhalt auf SRF 1 am Mikrofon der Joschi Kühne. In dieser halben Stunde geht es nur um den Papst. Er, der diese Woche angekündigt hat, er trete zurück. Zuerst schauen wir aber vor, wie geht es jetzt weiter, wie wird denn der Papst gewählt? Und dann schauen wir zurück, wie ist es für den Benedikt denn gewesen, was ist er für einen gewesen, was für ein Papst? Es ist ja die Überraschung von dieser Woche gewesen, der Papst Benedikt, der seinen Rücktritt angekündigt hat, auf den 28. Februar. Und schon an Ostern soll ein neues Oberhaupt von der Rateu, römisch-katholischen Kirche, gewählt sein. Wie geht es jetzt aber weiter im Vatikan? Wer trägt Verantwortung? Wer führt Geschäft? Und wie verläuft überhaupt so eine Papstwahl? Ein Beitrag von der Heini Kronenberg.
Der bald 86-jährige Papst Benedikt ist seit dem Jahr 1294 der erste Papst, der nicht durch Tod, sondern aus freiem Willen von seinem Amt zurücktritt. Seine körperlichen und geistigen Kräfte länge nicht mehr für den Vatikan angemessen zu führen, so die Begründung von Josef Ratzinger. Am 28. Februar, am oben am 5. wird der Papst Benedikt den Helikopter besteigen und nach Castel Gandolfo bei Rom die päpstliche Sommerresidenz fliegen. Am gleichen Tag, am Abend am 8., erlischt sie Funktion als Pontifex Maximus von der römisch-katholischen Weltkirche. Zedis Vakanzzeit vom leeren Stuhl tritt ein. Übergangsweise wird dann die römisch-katholische Kirche vom Kardinalskollegium geleitet. Die Hauptaufgabe von dem ist die Organisation des Konklave. Die Papstwahl muss zwischen dem 15. und dem 20. Tag nach dem Ende eines Pontifikats anfangen. Berechtigt, am Konklave teilzunehmen, sind alle Kardinäle, die unter 80-jährig sind. Das sind derzeit 117 von insgesamt 210 Männern. Von den 4 Schweizer Purpurträgern wird nur der Kardinal Kurt Koch, der ehemalige Bischof von Basel und Ökumenenminister vom Vatikan, können mitbestimmen, wer neuer Papst wird. Die anderen 3 Schweizer Kardinäle, der Georges-Marie Gauthier, der Gilberto Augustoni und der Henri Schwery, sind über 80-jährig. Das Konklave findet unter strengsten Sicherheits- und Geheimhaltungsbestimmungen statt, hinter verschlossener Tür in der Sixtinischen Kapelle, von der Aussenwelt total abgeschottet. Radio, Fernsehen, Zeitungen und Handy sind verboten. Täglich finden bis zu 4 Wahlgänge statt. Erforderlich für die Papstwahl ist eine Zweidrittelsmehrheit. Die Wahlzettel kommen in einen Kelch und werden nach dem Auszählen verbrannt. Solange kein Nachfolger gewählt ist, entsteigt im Kommen der Sixtinischen Kapelle schwarzer Rauch. Wählbar ist grundsätzlich jeder unverheiratete Katholik, der mindestens 35 Jahre alt ist. Aber in der Regel macht der Kardinal das Rennen. Der Gewählte muss sich schnell für einen Papstnamen entscheiden und Kleider wechseln. Dann steigt weißer Rauch aus dem Kommen. Nach der Wahl tritt der neue Papst sofort auf die Loggia vom Petersdom, begleitet vom ersten Diakon vom Kardinalskollegium. Derzeit der Franzose Jean-Louis Tronon, der wird verkünden, Habemus Papam, wir haben einen Papst. Wenn das wird sein, weiss niemand. Kardinäle hoffen aber, an Ostern haben sie bereits ein neues Oberhaupt von ihrer Kirche. Und der emeritierte Bischof von Rom, der Josef Ratzinger, was wird er machen? Er wird sich ins Kloster Mater Ecclesia, Mutter der Kirche, in den Vatikanischen Gärten fernab von jeder Öffentlichkeit zurückziehen.
Fakten auf den Rücktritt vom Papst Benedikt am 16. mit der Heidi Kronenberg, also wie die Wahl abläuft und was er nachher zum Beispiel macht. Wie es denn ist für die, die offene Ohren hatten, die haben dann schon mal gehört, der Papst Benedikt, so grosse Überraschung ist denn doch nicht gewesen. Mehr dazu in ein paar Minuten hier im Zwischenhalt auf SRF 1.
Thank you.
Ricky King, Rosenmond. Über Grenzen von der Religionen aus haben die Menschen auf der Welt wahrgenommen, ein Papst tritt zurück. Das kommt ja nicht alltag, schon gar nicht all Jahr und all 10 Jahre vor. Es war das letzte Mal, glaube ich, im 13. Jahrhundert, wo das vorkam ist. Jetzt noch 12 Tage bleibt er im Amt, der amtierende noch, der Papst Benedikt XVI. Er hat entschieden, er trete zurück und damit hat er alle überrascht. Obwohl er es ja indirekt schon mal angekündigt hat. Der Papst Benedikt hat nämlich im Gespräch mit dem Journalist Peter Seewald gesagt, dass es das Recht und unter Umständen sogar eben Pflicht von einem Papst sei, zurückzutreten. Wenn er nämlich finde, dass er körperlich und geistig das Amt nicht mehr bewältigen kann. Zum 80. Geburtstag von Benedikt vor knapp 6 Jahren hat Hans-Jörg Schulz ein Interview gemacht mit dem Papstbiografen Peter Seewald und geschaut, was denn der Benedikt für ein Papst sei. Wir wiederholen das Interview jetzt, darum eben auch, weil der Papst Benedikt XVI. Entschieden hat, dass er zurücktrete.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen.
Beten, Tischgebet, Abendgebet, öffentliches Gebet. Die Religion war schon immer das Grundthema des in einer sehr frommen Familie aufgewachsenen Josef Ratzinger, der nach einer rasanten akademischen Karriere 1977 Bischof von München und 3 Monate später Kardinal von München wird. In dieser Zeit ist die Krise der Kirche längst offenkundig. Die Kirchenaustritte nehmen auch in Bayern zu. Es findet eine allgemeine Ermüdung des Glaubens statt. Mit Werf predigt der neue Kardinal an gegen die Ungläubigkeit, gegen die geistige Umweltverschmutzung, die Profit und die Habgier, gegen Gewalt und für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Vietnam. 1978 lernt Josef Ratzinger den Bischof von Krakau, Karol Wojtyla, kennen und vereinbart mit ihm eine regelmäßige Zusammenarbeit. Kurze Zeit später wird der Pole der neue Pontifex und 3 Jahre danach wird Ratzinger als Wächter des Glaubens an die Spitze der Kongregation von Johannes Paul II. Berufen. Niemand sollte das Pontifikat des Papstes aus Polen so mitprägen wie Kardinal Ratzinger, der nach dessen Tod zum neuen Oberhaupt der katholischen Weltkirche gewählt wurde. Der Münchner Publizist Peter Seewald kennt den Papst wie kaum ein anderer. Er hat mehrere Bücher über und mit Ratzinger geschrieben. Und er urteilt über die Zusammenarbeit des alten und des neuen Papstes so.
Johannes Paul II. Wollte ihn unbedingt. Er hat ihn also nicht nur einmal darauf angesprochen. Und seine Stimme ist immer drängender geworden. Ich glaube, Wojtyla war schon sehr bewusst, dass er ohne diesen großen Theologen mit so einem starken Fundament an seiner Seite sein Pontifikat in dieser schwierigen Zeit nicht so führen kann, wie er sich das vorstellt. Also er braucht jemanden, der ihm diese Flanke absolut abdeckt. Ja? Und da gab es keinen anderen weltweit, der das hätte tun können als Josef Ratzinger. Er kam nach Rom und wollte das Amt anders gestalten, als es seine Vorgänger noch wollten. Also weg von dem Gendarmentum hin zu jemandem, der in dieser Funktion eher ein Moderator ist.
Herr Seewald, ich würde Ihnen gerne noch ein paar Fragen stellen zum Psychogramm des Papstes, Benedikt XVI. Was weiß so ein Papst eigentlich vom wirklichen Leben aus Ihrer Erfahrung heraus? Was weiß er vom Alltag eines normalen Laien, einer normalen Familie oder gar vom Alltag einer emanzipierten Frau in einer Großstadt? Ist ein Papst nicht, ähnlich wie ein Präsident oder sowas, da sehr weit weg von den sogenannten normalen Menschen?
Naja, die Gefahr besteht und das weiß auch Benedikt XVI. Sagt er ja auch, dass man immer versuchen muss als Papst, also nicht von der Alltagswirklichkeit zu weit entfernt zu sein. Aber er weiß es und er geht dem auch entgegen. Also es ist ja nicht so, dass er nichts mitbekommt von der Welt. Er liest Zeitungen, er hat Fernseher und er hat vor allen Dingen seine Begegnungen mit Tausenden von Leuten. Ja. Also es ist ja kein isoliertes Amt, sondern ich glaube, kaum jemand spricht so viel mit Menschen wie der Papst. Und dadurch weiß er eigentlich auch, wie kein anderer Bescheid, was in der Welt passiert, was draußen los ist.
Wir haben ja jetzt viel über Ratzinger und Benedikt gesprochen als diesem Intellektuellen, dieses intellektuelle Kraftwerk, das er gewissermaßen darstellt. Mir fällt auf, dass er beim Thema Frauen, also es geht ja oft dann um die Öffnung der Ämter auch für Frauen, dass er da intellektuell relativ schwach argumentiert, finde ich. Also ausgerechnet dort oder sagen wir mal nur dort fällt es mir auf. Es wirkt immer so ein bisschen beschwichtigend. Es wirkt wie ein Mächtiger, der den Unterdrückten eigentlich erklären will, wie schön es ist, unterdrückt zu sein. Ist er da wirklich schwach oder sehen Sie ihn da ganz anders?
Ich meine, das Frauenthema, das ist jetzt kein Ratzinger-Thema in der Kirche. Also das gibt es seit Jahrzehnten, dass man also verlangt, Frauenordination müsste es auch bei den Katholiken geben. Das wird es nicht geben bei den Katholiken. Also es gehört zu ihren Grundelementen, dass das Priestertum so geschaffen ist. Das kann sie nicht verändern. Also ich kann das, also was Sie sagen, so nicht ganz nachvollziehen. Im Gegenteil, ich merke eigentlich, dass Ratzinger eine wahnsinnige Anziehungskraft auf Frauen hat. Also das war schon bei seinen Studenten so. Ja. Das kommt durch sein spezielles Charisma zustande, also einerseits diese intellektuelle Brillanz, andererseits aber auch diese Bescheidenheit in seinem Auftritt. Und ich sehe es jetzt bei mir in meinem Büro, also mich rufen hauptsächlich Frauen an, interessanterweise auch hauptsächlich Protestantinnen, die sagen, also uns fasziniert dieser Mensch, wir haben den vorher immer anders wahrgenommen, jetzt schauen wir genau hin. Und Ratzinger schafft es, auch ganz neue Bereiche eigentlich zu eröffnen für die Kirche. Er spricht Menschen an, die sich vorher nicht so zugänglich gezeigt haben.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit.
Aus dem Jahr 2007 ein Beitrag von Hans-Jörg Schulz, der mit dem Peter Seewald geredet hat, der Autor von mehreren Büchern über und mit dem Papst. Zwischenhalt auf SRF 1. 14 Minuten vor 7 jetzt mit der Glocke von Mörel im Kanton Wallis, der katholischen Kirche. So bei Walliser Dorf Mörel, das findet man ein paar Kilometer von Brigen weg, talaufwärts. Und zwar am Oberlauf von der Rhone in einem Hitzekessel, wo nicht nur Trauben wunderbar reifen, sondern auch Edelkastanien. Unsere Maroni also. Und das Mörel hat sich erst vor ein paar Jahren mit dem kleinen Dörfli Filet zu der neuen Gemeinde Mörel Filet zusammengeschlossen. Mörel war früher ein Postkusten-Etappenort an der Furka-Strecke und durch den Bau von der Rieder Altbahn auch Ausgangsbasis für das Aletschgebiet. Aber in der Gemeinde selber hat eine touristische Entwicklung eingesetzt. Dank dem heutigen Badekurort Breite oberhalb vom Dorf ist eine international bekannte Feriendestination entstanden. Und im kulturellen Leben von Mörel hat das Volkstheater mit seinen mehrstündigen Aufführungen grosse Beachtung gefunden. Sogar mit Extrazügen aus Lausanne und Genf ist man angereist zu diesen Spektakeln, wo die ganze Dorfbevölkerung mitgemacht hat. Sogar die Pfarrherren haben sich für die Theatertradition eingesetzt. Die Pfarrei Mörel ist zuerst mal um 1200 herum bezeugt. Der Turm von der katholischen St. Hilarius-Kirche stammt zum Teil noch aus der romanischen Zeit. Im 16. Jahrhundert sind weitere Veränderungen dazugekommen und durch den Umbau vor 70 Jahren hat sich nicht nur das Bauwerk, das Ortsbild ja beherrscht, sondern auch der Charakter vom Kirchenplatz mitten im Dorf Mörel entscheidend verändert. Hört, ich rufe euch, kommt zum Gottesdienst. Das steht auf der zweitgrössten von vier Glocken, die sich seit dem 19. Jahrhundert in der Glockenstube oben im Turm, wie auch gerade jetzt wieder, da für uns zum Volklied vereint. Thank you. Das sind die vier Glocken von der katholischen Kirche St. Hilarius von Morel-Filet im Kanton Wallis. Heute hier auf SRF 1, der Sonntag, 17. Februar, eingeläutet haben. Die Glocken also zum Sonntag für morgen den Zwischenhalt als Empfehlung auf SRF 2 Kultur. Morgen Morgen um 8 bis um 8:30 immer Blickpunkt Religion. Da geht es um den Papst aus der Sicht der Vatikanisti. Und um 8:30 dann bis um 9 bei der Sendung Perspektive der Papstbiograf Peter Seewald im Gespräch. Wir haben einen Ausschnitt gehört im Verlauf der heutigen Sendung Zwischenhalt. SRF 2 Kultur, morgen Morgen um 8 bis um 9 mit Blickpunkt Religion und Perspektive. Gianni, A Night to Remember da auf SRF 1 um 1 Minute vor der 7. Nach der 7. kommt dann Zambo Tasie und dann wird gespielt für die Jungen und die, die jung geblieben sind. Da gibt es einen Haufen tolle Preise. Also nach der 7. dranbleiben. Zambo Tasie reist durch ein fantasievolles Spielland. Und dann ab der 8. bis Mitternacht da auf SRF 1, da kommt die Jukebox. Das ist ein Wunschprogramm, wo Sie jetzt schon können, einen Wunschtitel schicken können. Und zwar mir ist studio@srf1.ch. Mit Sankt Ihrem Wunschtitel und wer Sie bitte grüßen. Jukebox immer Samstagabend von 8 bis Mitternacht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.